Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Sonntag, dem dritten Sonntag nach Trinitatis. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Morgen um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach und um 20 Uhr der Kirchenchor. Am Dienstag um 16 Uhr treffen sich die neuen Konfis zum ersten Mal zum Konfi-Unterricht hier in Medenbach im Gemeindehaus. Und um 19 Uhr findet der Bibelkreis in Breitscheid statt. Am Donnerstag um 19.30 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Breitscheid. Am Freitag um 9 Uhr zum Bibelwalking. Der Treffpunkt ist Hofgut Neustadt, wie gewohnt, in Breitscheid. Und um 17.30 Uhr trifft sich auch dort die CVJM Jungschar. Am kommenden Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr in Breitscheid Gottesdienst mit goldener Konfirmation und um 11 Uhr hier in Medenbach. Auch die Kindergottesdienste treffen sich in Breitscheid und in Medenbach jeweils um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 322,50 € und war für die Organisation Open Doors bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für den Arbeitslosenfonds der EKHN bestimmt. Mit dem Arbeitslosenfonds der EKHN trägt die Kirche seit 1984 aktiv dazu bei, die Arbeitslosigkeit zu verringern und damit eine der herausforderndsten Aufgaben, insbesondere in der Zeit einer Pandemie, anzugehen. Der Arbeitslosenfonds ist ein wertvolles Instrument, um benachteiligte Menschen eine berufliche Perspektive zu geben und sie wieder in die Arbeitswelt einzugliedern. Dann hätte ich noch eine Information zum Vormerken. Am Samstag, den 8. Juli, findet in Medenbach hier im Freibad die Entenjagd des CVJM statt. Von 12 bis 12.30 Uhr werden die Anmeldungen dazu angenommen und um 12.30 Uhr beginnt dann die Veranstaltung mit einer Andacht. Auch wer nicht auf die Entenjagd geht, ist natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein zum Anfeuern der Teams und einfach um auch die Gemeinschaft zu erleben. Für Getränke und Speisen ist reichlich gesorgt und der CVJM freut sich auf das Kommen von euch. Nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte euch, die Nummer 742 aufzuschlagen im Gesangbuch. Das ist der Psalm 103. Lasst uns diesen Psalm abwechselnd sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn, Laudate omniscientis.
Laudate omniscientis, Laudate Domino, Laudate omniscientis, Laudate Domino. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn.
Wir beten, heiliger Gott, himmlischer Vater, du tust Gutes. Du vergibst deinen Menschen weit über öfter, als wir ahnen. Du heilst, du erlöst vom Verderben und bist voller Gnade und Barmherzigkeit. Wir Menschen aber haben ein hartes Herz. Wir sind schnell ungerecht und fast immer auf uns selbst bezogen. Schenke uns bitte ein neues Herz. Lege dein Erbarmen in uns. Lass uns deine Kinder sein. Amen. Jetzt hören wir als Lesung aus dem Lukasevangelium im 15. Kapitel. Jesus erzählt, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, und da ging es auch ihm schlecht. Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes, der ihn zum Schweinehüten aufs Feld schickte. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber selbst das verwehrte man ihm. Endlich ging er in sich und sagte: Die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr, als sie essen können, und ich werde hier noch vor Hunger umkommen. Ich will zu meinem Vater gehen, und ich will zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein, doch nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn schon von weitem kommen, und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seine Diener: Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Da rief er einen Diener herbei und fragte: Was ist denn da los? Der sagte: Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Schließlich kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschafft. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren draufgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn? Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir antworten dem Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Predigttext für diesen heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jona im 4. Kapitel. Als Gott sah, dass die Bewohner der Stadt von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und er verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr zornig. Er beklagte sich beim Herrn, Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja auch fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach du nun meinem Leben ein Ende. Herr, ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Hütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte Jonas Unbehagen und er freute sich über diesen Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei der Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Und nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott noch einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich schon wieder den Tod wünschte. Ganz sicher, so sagte er, ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich noch lebe. Da sprach Gott zu Jona: Ist das richtig von dir, wegen dieses Rizinusstrauchs so zornig zu sein?
Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod bin ich.
Da sprach Herr: Dir tut es also leid um den Busch, obwohl du ja nichts dafür getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und nun verging er in einer Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Soll ich so eine große Stadt nicht verschonen? Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, in der Geschichte dieses Propheten Jona, die uns in seinem Buch erzählt ist, lernen wir zwei Lektionen. Zum einen wird uns Einblick gegeben in das Herz Gottes. Und zum anderen lernen wir etwas Wichtiges über das Herz des Menschen. Alles beginnt damit, dass Gott sich eine große Stadt anschaut. Die Menschen, die darin leben, machen schreckliche Sachen. Sie lügen und halten an der Lüge fest, indem sie behaupten, das ist die Wahrheit. Sie suchen den eigenen Vorteil und gehen rücksichtslos gegen jeden vor, der sich ihnen in den Weg stellt. Gewinnmaximierung, das ist das Lebensmotto. Geiz ist für sie geil. Nach mir die Sintflut, sagen sie. Einige haben es in dieser Haltung zur wahren Meisterschaft gebracht. Sie gelten als Vorbild. Man bewundert sie heimlich oder öffentlich. Und andere denken, na, ich schneide mir wenigstens eine ordentliche Scheibe ab von diesem Kuchen. Moralische Vorstellungen werden zu Boden getreten, alles ist erlaubt. Wenn du es sehr bunt treibst, dann lass dich dabei möglichst nicht erwischen. Aber wenn sie dich erwischen, streite einfach alles ab. Und wenn das nicht geht, dann verweis auf andere, die doch auch ihre Verfehlungen haben. Diese Gesellschaft ist kein Miteinander. Sie ist ein Gegeneinander unter dem Deckmantel, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Die Beziehung zu Gott wird zur Privatsache erklärt. Niemand geht an, was ich denke. Und wenn man doch darüber spricht, dann um sich lustig zu machen über solche, die vermeintlich falsch liegen mit ihrem Glauben. Meinungsfreiheit wird in der Stadt durch strenge Vorgaben geregelt. Wage dich nicht, von der offiziellen Gesinnung abzuweichen, dann erlebst du Ausgrenzung in schärfstem Ausmaß. Der Zwang der propagierten öffentlichen Meinung macht die Freiheit des Einzelnen gnadenlos nieder. An Gott will sowieso kaum noch jemand glauben, höchstens so weit, wie sich Gott dem eigenen Weltbild anpassen lässt. Der Mensch, so kann man zusammenfassen, ist für die Menschen dieser Stadt das Maß aller Dinge. Und diese Stadt erweckt den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ruft aber gleichzeitig seine Barmherzigkeit auf den Plan, und darum will er unbedingt diese Menschen jener Stadt vor dem Verderben retten. Doch wie soll er das machen? Sie müssten die Augen für ihre Situation geöffnet bekommen. Sie müssten verstehen, dass sie dringend Rettung brauchen. Gott sucht sich dafür den Jona aus. Jona soll sein Prophet sein. Jona soll den Menschen sagen, in welcher Gefahr sie stehen. Doch Jona ist gar kein Gutmensch. Er ist ein Mensch wie du und ich. Sein Leben ist alles andere als im Einklang mit Gott. Gleichwohl kennt er Gott. Jona vermag sogar sehr genau die Stimme Gottes zu hören. Und als er sich nach einigen Schwierigkeiten und Irrwegen von Gott in den Dienst nehmen lässt, bewirken seine dramatischen Worte in jener Stadt eine nicht erwartete Umkehr. Tatsächlich, die Menschen geben Gott recht. Sie geben zu, wie schräg ihre Gesellschaft geworden ist. Und sie gehen in sich und bekennen ihre Schuld und bitten Gott um Vergebung. Boah, Gottes Herz ist berührt. Und sein Zorn weicht seiner Barmherzigkeit. Alles scheint gut. Aber da ist dieser Jona. Dessen Herz schlägt nicht wie das Herz Gottes. Er ist hoch unzufrieden mit Gott. Warum Gott sich diesen widerspenstigen Jona ausgesucht hat, bleibt sein Geheimnis. Für uns aber, die wir die Geschichte ansehen, ist es ein Glück, dass Jona so ist, wie er ist. An und mit Jona lernen wir nämlich eine ganze Menge über unser eigenes menschliches Herz. Und wir lernen vor allem, wie unterschiedlich unser Herz zu dem Herzen Gottes ist. Was würdest du sagen, wenn Gott dir einen Auftrag gäbe? Vermutlich, wenn die meisten antworten, ich glaube nicht, dass Gott jemals auf die Idee kommt, mir einen Auftrag zu geben. Aber mit dieser Einschätzung liegen wir falsch. Wir sind sogar ganz weit weg von Gottes Ansicht. Denn die Bibel ist tatsächlich ein umfangreicher Beleg dafür, dass Gott für seine Menschen alle möglichen Aufträge hat. Und das betrifft nicht nur namhafte Propheten. Ein Hirte erhält den Auftrag, mit dem König in Ägypten über die Freilassung von dessen Sklaven zu verhandeln. Ein Fischer erhält den Auftrag, eine verzagte Mannschaft in eine weltweite Mission anzuführen. Ein ängstlicher Bauer bekommt die Verantwortung übertragen, mit einer lächerlich kleinen Truppe echt schräger Typen ein 10.000-Mann-Heer anzugreifen und in die Flucht zu schlagen. Und als Bewaffnung sucht Gott aus für jeden Mann eine Fackel und ein Blasinstrument mit einem Ton. Ein Sklave übernimmt nach Gottes Plan die Aufgabe, Millionen Menschen vor dem Hungertod zu retten. Und ein Zimmermann nimmt soziale Ächtung in Kauf, damit der Sohn Gottes im Schutz einer Familie geboren werden kann. Und es gäbe noch viel mehr Geschichten zu erzählen von Menschen, die nach Gottes Auftrag handeln. Jener Mann, der ein riesiges Wasserfahrzeug herstellt, ohne Ingenieur zu sein, oder der Bürgermeister, der Amt und Würde in den Wind schreibt, um Gott in ein fremdes Land zu folgen. Oder jene Frau, die für Gottes Sache sich gegen ihre eigene Heimatstadt stellt. Nicht nur viele Spezialaufträge Gottes werden in der Bibel genannt, Gott gibt auch ganz allgemeine Aufträge, halte ich fest. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Liebe üben und demütig sein und Ehrfurcht haben vor deinem Gott. Oder das hier, sorgt euch nicht darum, was ihr esst und was ihr anziehen werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel, die säen nicht und ernten nicht, und doch versorgt der himmlische Vater sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel? Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch auch das andere zuteil werden. Wir können sagen, dass wir diese Aufträge nicht erfüllen wollen. Aber wir können nicht sagen, dass Gott uns keinen Auftrag gibt. Dem Jona scheint der Auftrag, den Gott ihm gibt, viel zu gefährlich. Und er ist wirklich gefährlich für den Fall, dass Jona diesen Auftrag auf eigene Faust unternehmen wollte. Doch wenn Gott einen Auftrag gibt, dann geht er mit. Was genau soll Jona tun? Er soll in die Hauptstadt der schlimmsten Feinde seines Landes gehen, die, mit denen sein Land permanent Krieg hat. Und dort soll er sagen, hey, ihr Leute, Gott gefällt nicht, wie ihr lebt. Da kann ich mich doch gleich selbst erschießen, denkt Jona. Aber da er keine Lust zu sterben hat, rennt er vor Gott davon. Das ist tatsächlich sehr lustig. Wie will man denn vor Gott weglaufen? An welchem Ort dieser Erde bist du denn vor Gott sicher? Hat Jona das nicht bedacht oder ignoriert er das einfach? Weit draußen auf dem Meer stellen ihm Matrosen aus aller Herren Länder dieselbe Frage und wundern sich darüber, wie bescheuert man eigentlich sein kann. Hat dich schon mal jemand angesprochen, warum du oder wo du Gott davonläufst? Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie sinnvoll das ist? Du und ich, wir kommen nicht um eine Antwort auf diese Frage herum. Denn Jona kostet sein Davonlaufen tatsächlich beinahe das Leben. Und vielleicht bist du ja in einer ähnlich dramatischen Situation. Die gute Nachricht, Jona hört endlich doch auf Gott und kehrt um und er nimmt den Auftrag Gottes und er führt ihn aus. Leider aber ist die Umkehr des Jona nicht komplett. Es stellt sich nämlich heraus, dass Jona weiterhin mit Gott nicht einverstanden ist. Jona meint plötzlich, dass Gottes Barmherzigkeit ihn ja schließlich zum Lügner mache. Und das wirft er Gott auch prompt vor. Wie, so fragt er ganz ernsthaft, wie kannst du Gott das zulassen? Jona urteilt über Gottes Barmherzigkeit
richtig abschätzig. Unzählige Menschen haben im Lauf der Geschichte Gott vorgeworfen, dass er die Dinge falsch angefasst habe. Sie meinen, sie wissen es besser. Und sie halten das Gott vor. Ist dir das auch schon passiert? Ich habe sowas Dummes schon gesagt. Warum genau ist Jona unzufrieden mit Gott? Ganz einfach auf den Punkt gebracht, Jona fühlt sich in seiner Prophetenehre gekränkt. Jona hat ganz und gar nicht bei seiner Mission mit einem positiven Ausgang für die Menschen jener Stadt gerechnet. Nein, er hatte ein Untergangsszenario zu verkünden und das will er jetzt auch sehen. Ihr Tod war für Jona von vornherein beschlossene Sache. Und jetzt macht Gott ihm einfach einen Strich durch die Rechnung. Er lässt diese Menschen am Leben. Jona ist empört. Trotzig schlägt er im Osten der Stadt sein Zelt auf und hält Wache. Er wartet. Worauf wartet Jona? Jona wartet wahrhaftig auf Gottes Umkehr. Gott soll gefälligst einsehen, dass er dem Jona nicht widersprechen darf. Gott hat gefälligst ihm Recht zu geben. Armer Jona. Gott antwortet dem Trotz seines Jona mit einer dreifachen Bestellung. Zuerst bestellt Gott einen Wunderbaum. Der wächst ganz schnell und spendet Schatten für den armen kleinen Jona. Und dann bestellt Gott einen Wurm. Und der macht dem Wunderbaum den Gar aus. Und zuletzt bestellt Gott einen heißen Ostwind und der heizt dem Jona erbarmungslos ein. Und Jona hat jetzt endgültig die Schnauze voll. Wie kann Gott nur so erbarmungslos mit ihm sein? Gott, wie kannst du nur so krass drauf sein und zulassen, dass mein schöner Schattenspenderbaum jämmerlich eingeht? Was denn nun, lieber Jona, was wirfst du Gott denn nun eigentlich vor? Hältst du ihn für erbarmungslos oder hältst du ihn für viel zu barmherzig? Gott behält in der Geschichte wie immer das letzte Wort. Und das ist angemessen, denn Gott ist der Souverän. Und der Mensch hat nicht genügend Überblick, um Gott einen Ratschlag geben zu können. Der Blickwinkel des Propheten Jona ist viel zu klein. Das erkennt man gut, wenn man seine Geschichte als Beobachterin oder Beobachter sozusagen von außen anguckt. Und wenn ich klug bin oder durch diese Geschichte klug werde, dann vertraue ich ab heute darauf, dass Gott keinen Fehler macht. Ich werde mir nicht weiter anmaßen, über Gottes Handeln ein Urteil abzugeben. Ich will lieber hinhören und tun, was mir aufgetragen ist. Welche Erkenntnis nimmst du aus der Jona-Geschichte mit nach Hause? Amen. Wir beten. Heiliger Gott, wir schauen auf deinen Namen und wir überlegen, wie können wir deinen Namen heiligen? Wie können wir so handeln und leben, dass dir Ehre wird? Was können wir tun, damit dein Wille in unserem Leben geschieht? Wir brauchen deinen guten Geist, der uns das Ohr und das Herz öffnet. Krieg ist in Syrien, Krieg ist im Jemen. Krieg ist in der Ukraine, Krieg ist in Ruanda, Krieg ist in Nigeria, Krieg auf den Philippinen und Krieg in Kolumbien. Wir bitten um Frieden und wir bitten um Friedensstifter. Pastor Shandana in Sri Lanka ist in Todesangst. Er und seine Familie werden an Leib und Leben bedroht, weil seine Gemeinde eine Kirche baut. Wir bitten dich für ihn und seine Gemeinde um Weisheit und wir bitten, dass diese Situation anders ausgeht, als sie zu befürchten steht. Wir glauben, Herr, dass du alles in deiner Hand hast und dass du den Weg weißt. Wir wollen beten für den alten Dekan Roland Jäckle, der aus seinem Amt scheidet, dass du ihn segnest für all seine Dienste, die er getan hat. Und wir beten für den neuen Dekan, André Best, dass du ihm Weisheit gibst für sein Amt und für die Aufgaben, die vor ihm liegen. Und wir bitten in der Stille. Lasst uns weiter beten mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenke Frieden.